Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Clara Hoheisel, guten Morgen. Der Brenner ist nicht nur eine Staatsgrenze zwischen Österreich und Italien. Der Alpenpass steht symbolisch außerdem für den Austausch zwischen den europäischen Regionen. Aber er zeigt auch, der freie Warenverkehr in der EU hat seine Grenzen. Wie weit diese Grenzen gehen dürfen, darüber streiten Österreich und Italien seit Jahren. Außerdem an diesem Donnerstag in Europa heute, die Hochwasserlage in Süddeutschland hat sich erst vor wenigen Tagen entspannt. Das Hochwasser hat gezeigt, welche gravierenden Auswirkungen der Klimawandel hat. Wie sich gefährdete Regionen besser gegen Hochwasser schützen können, weiß Maike van Ginneken. Sie ist die nationale Wasserbotschafterin der Niederlande und berät andere Länder. Und kein Wahlprogramm, dafür aber über 900.000 Instagram-Follower. Eine extrem rechte Gruppe hat in Spanien bei der Europawahl 4% der Wählerstimmen erreicht. Dabei hat sich die Wählergruppe erst im April gegründet. Die Brennerroute ist die meistbefahrene Verbindung zwischen Österreich und Italien. Sie verbindet Nord- und Südtirol. Immer mehr Fahrzeuge nutzen die Strecke. Besonders der Lkw-Verkehr hat in den letzten Jahren zugenommen. Die Folge? Häufige Staus, die Anwohner, das Klima und die Umwelt belasten. Österreich ergriff Maßnahmen, um den Verkehr einzuschränken. Zum Beispiel gibt es seit Anfang Mai in Tirol an den Wochenenden ein Fahrverbot für Privat-Pkw, die nach Italien fahren. Autofahrern, die versuchen, Staus durch die Dörfer zu umgehen, drohen hohe Strafen. Für Lkw gibt es seit Jahren Fahrverbote und Blockabfertigungen. Italien geht seit letztem Herbst gegen diese Transitbeschränkungen vor und droht Österreich mit einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof. Die EU-Kommission unterstützt Italien dabei. Ob es wirklich zu einer Klage kommt, ist ungewiss. Aber es brodelt am Brenner. Susanne Lettenbauer.
Ab dem 1. Juli ist es wieder soweit. Rückstau auf der Autobahn A8 bei Rosenheim. Tirol hat Blockabfertigung angekündigt Richtung Kufstein und Innsbruck. Das heißt, an einer sogenannten Dosierstelle werden dann pro Stunde maximal 250 Lkw durchgelassen. Sind es mehr, müssen die Fahrer anhalten und im Stau warten. Allein für Juli hat Tirol 5 Blockabfertigungstermine angesetzt. Österreich schränke damit den freien Warenverkehr innerhalb der Europäischen Union unzulässig ein, beklagen Italien und Bayern seit Jahren. Nun hat die Europäische Kommission bestätigt, dass Österreich auch aus ihrer Sicht gegen die EU-Verträge verstößt. Für den Südtiroler Regierungschef, Landeshauptmann Arno Kompatscher, ist das keine Überraschung.
Die Position der EU-Kommission war zu erwarten im Prinzip. Hier gibt es sicher Aspekte, die zu bewerten sind. Nur wird man mit der Klage nichts lösen, selbst mit einer Verurteilung Österreichs wird sich nichts lösen, denn am Ende braucht es ein gemeinsames Vorgehen aller drei Staaten.
Ansätze dazu gibt es spätestens seit diesem Frühjahr, zumindest auf regionaler Ebene. Mit dem Verkehrsgipfel im April zwischen Südtirol, Tirol und Bayern und einer abschließenden Kufsteiner Erklärung sei man auf einem guten Weg gewesen, um den Verkehr über den Brenner zu regulieren.
Wir sagen, die Alternative ist ein gemeinsames Management aller drei Staaten unter Nutzung der digitalen Systeme, wo man ganz einfach sagt, wir lassen so viele LKWs auf die Straße, die auch verträglich sind mit der Verkehrssituation, durch ein Anmeldesystem, ein Buchungssystem. Das ist heute einfach handelbar.
Doch wie viele LKW sind tatsächlich verträglich zwischen Kufstein und Bozen? Um das festzulegen, bedarf es eines Staatsvertrages, der regelt, wie viel Warenverkehr verkraftbar ist, wer an Wochentagen und wer am Wochenende fahren darf. Aber genau da hakt es derzeit auf Landesebene, kritisiert Tirols Verkehrslandesrat René Zumtobel.
Ich bin auch ein Fan, die Blockabfertigung grundsätzlich abzuschaffen, wenn es ein Nachfolgesystem gibt. Und das Nachfolgesystem nennt sich digitales Verkehrsmanagementsystem. Ich glaube, wir hätten eine große Chance, wenn wir auf einer Achse von Bayern über Tirol bis nach Südtirol eine planbare Straße machen.
Dem Vorwurf Italiens und nun auch der EU-Kommission, wonach Österreich den freien Warenverkehr über den Brenner verhindere, entgegnet Zumtobel, dass Lkw, die über 140 Kilometer im Stau stehen, auch nicht für freien Warenverkehr sorgen. Im Juni 2017 hatte sich solch ein Megastau gebildet.
Es wird am Ende des Tages eine Frage sein, ob die Gesundheit der Menschen an so einer Achse über dem freien Warenverkehr steht, wenn es dann wirklich zu einer Entscheidung vor einem etwaigen Gericht kommt. Jetzt gibt es die Klage noch nicht, aber wenn wir in die Zukunft blicken, es braucht Lösungen. Ich bin ein Fan von Planbarkeit und deswegen forciere ich dieses digitale Verkehrsmanagementsystem, dass wir aus meiner Sicht mit gemeinsamer Unterstützung der Nationalstaaten dann auch einführen könnten.
Neben diesem digitalen kostenlosen Verkehrsleitsystem, zum Beispiel mit einer bedienerfreundlichen App, könnte auch die Erhöhung der Brennermaut zur Lösung des Konfliktes beitragen. Darin sind sich die betroffenen Verkehrspolitiker einig. Studien belegen, dass Speditionen und Lastwagenfahrer oft lange Umwege in Kauf nehmen, um die Alpen über den Brenner zu überqueren, weil die Mautgebühren dort günstiger sind als in der Schweiz. 2023 summierte sich das auf 2,4 Millionen Lkw, während insgesamt nur 880.000 Lkw die Übergänge der Schweiz nutzten. Auch Tirols Landesrat Zumtobel will eine höhere Brennermaut. Sein eigentliches Ziel ist aber die Verlagerung des Warenverkehrs auf die Schiene. Der Brenner Basistunnel ist schon im Bau, doch die Deutschen Bahn-Zulaufstrecken werden noch lange auf sich warten lassen. Einstweilen bleibt dem Tiroler Landesrat Zumtobel deshalb nur die Hoffnung auf eine baldige digitale Steuerung des Lkw-Verkehrs über den Brenner.
Ein Datum für die Einführung einer digitalen Steuerung des Lkw-Verkehrs über den Brenner gibt es derzeit aber noch nicht. Denn dies hängt von den Entscheidungen der Nationalstaaten ab. Susanne Lettenbauer berichtete. Überflutungen, extreme Regenfälle, steigender Meeresspiegel. Die Auswirkungen des Klimawandels sind spürbar. Regionen in der Nähe von Gewässern stehen vor besonderen Herausforderungen. Um den Folgen des Klimawandels entgegenzuwirken, ist Hochwasserschutz wichtig. Auf diesem Gebiet gelten die Niederlande als Vorreiter. Kein Wunder, ein Drittel der Niederlande liegen gerade einmal auf Meeresspiegelniveau, ein weiteres Drittel liegt darunter, stellenweise bis zu 6 Meter tief. Ohne Deiche, Flutwehre und Dämme wäre das Land nur eingeschränkt bewohnbar. Die technische Expertise des Landes ist international gefragt. Seit 2015 haben die Niederländer deshalb einen nationalen Wassergesandten. Momentan ist das Maike van Grinneken. Kerstin Schweighöfer hat die Wassergesandte in Den Haag besucht.
Ich war beispielsweise 2 Wochen in Irak, in Bagdad.
Zuletzt kam sie aus dem Irak zurück. Die Regierung in Bagdad möchte mit Hilfe der Niederländer dafür sorgen, dass den Menschen in den Flussgebieten von Euphrat und Tigris ausreichend sauberes Wasser zur Verfügung steht. Kurz davor war sie in Kolumbien. Die Hafenstadt Cartagena soll nach dem Vorbild von Rotterdam klimaresistent werden. Maike van Grinneken, Wassergesandte des Königreichs der Niederlande. Sie vertritt die Niederlande im Ausland.
Ja, ich bin Watergesandt für das Königreich der Niederlande, dus ich vertegenwoordig Nederland als Waterland in het buitenland.
Im Auftrag der niederländischen Regierung reist die 53-Jährige durch die ganze Welt. Ihre Aufgabe, Partnerschaften schließen, innovative Projekte anregen und anderen Ländern dabei helfen, sich auf die Folgen des Klimawandels einzustellen. Und bemerkbar macht sich der Klimawandel vor allem über Wasser. Zu viel Wasser, zu wenig Wasser oder zu schmutziges.
Die Niederlande sind ein Wasserland. Egal, wohin ich komme, das Interesse an unserem Wissen ist groß. Wir haben mehr als 1000 Jahre Erfahrung. Wir wollen unsere Kenntnis teilen.
Wassermanagement made in Holland ist ein Exportschlager. Aber es gehe mehr als nur um einen Wirtschaftsfaktor.
Aber wir wollen auch gerne
Auch wir möchten gerne von anderen Ländern lernen. Von den Ägyptern zum Beispiel. Die haben viel mehr Erfahrung mit Bodenversalzung als wir. Oder von den Australiern. Die kennen nicht nur einen täglichen Wetterbericht, sondern auch einen Wasserbericht, damit sich die Menschen darauf einstellen können, wie viel Wasser sie zu erwarten haben und welche Qualität es hat.
Das ist die Qualität von dem Wasser, das rauskommt. Das ist, wie viel Wasser da kommt.
Van Ginneken ist Wasserbauingenieurin. Nach ihrem Studium an der TU Delft hat sie 25 Jahre im Ausland gearbeitet. Für Ärzte ohne Grenzen und die Weltbank. Sie sorgte für den Bau von Dämmen in Indien und Afrika und für das Anlegen von Brunnen und Toiletten in Flüchtlingslagern. 2023 löste sie ihren Landsmann Henk Ovink ab, der 8 Jahre lang der erste Wassergesandte der Niederlande gewesen war. Zu seinen Hauptaufgaben zählte das Schaffen eines Wasserbewusstseins.
Wasserbewusstsein in der Welt ist extrem lag.
Europa etwa könne neben einem Green Deal auch einen Blue Deal gebrauchen, so Ovink. Mit dem Bau von Deichen allein jedenfalls sei es nicht mehr getan. Die Niederländer erkannten das bereits vor gut 30 Jahren. In den 1990er Jahren wurde eine neue Gewässerpolitik eingeläutet.
Ja, so kommt der Boel nicht mehr blank.
Nicht mehr gegen das Wasser kämpfen lautet nun die Devise, sondern mit dem Wasser leben.
Kijk dan op nederlandleeftmetwater.nl.
Überall wird dem Wasser seitdem mehr Raum gegeben. Nicht nur an der Küste, auch entlang der Flüsse. Dort wurden Auen wiederhergestellt, Nebenrinnen und Rückhaltebecken angelegt, damit die Wassermassen im Notfall kontrolliert abgeführt werden können. Ruimte voor de rivier heißt dieses Programm, Raum für den Fluss. Es ließe sich problemlos auf ganz Europa übertragen, betonte Ovink wiederholt, auch auf Deutschland.
Was wir mit Ruimte voor de rivier haben gedaan in Nederland, das zou je gewoon over heel Europa moeten durven uitrollen.
Frage an seine Nachfolgerin Maike van Ginneken. Sind die Niederländer dadurch vor Katastrophen wie dem letzten Hochwasser in Süddeutschland geschützt?
Sag nie, nie. Bei Wasser gibt es immer ein Restrisiko. Aber das Risiko in Deutschland könnte gesenkt werden, indem man auch dort den Flüssen mehr Raum gibt und dafür sorgt, dass das Wasser im Notfall irgendwo hin kann.
Inzwischen hat auch Finnland einen Wassergesandten. Frankreich möchte dem Beispiel folgen. Und auch die Vereinten Nationen denken darüber nach, einen UN-Wassergesandten einzusetzen.
Kerstin Schweighöfer war das mit einem Bericht über die nationale Wassergesandte der Niederlande. Bei der Europawahl haben 17% der unter 24-Jährigen in Deutschland die in Teilen rechtsextreme AfD gewählt. Ein Grund dafür? Die AfD ist in den sozialen Medien erfolgreicher als alle anderen Parteien, vor allem auf der Kurzvideoplattform TikTok. Der Einfluss sozialer Medien auf den Erfolg einer Gruppierung lässt sich auch in Spanien beobachten. Se acabó la fiesta, zu Deutsch, die Party ist vorbei, heißt die im April gegründete extrem rechte Wählergruppe. Im Vorfeld der Europawahl hatte der Vorsitzende Luis Alviste Pérez seine Anhängerschaft in den sozialen Medien mobilisiert. Und das sehr erfolgreich. Die Gruppierung erhielt bei der Europawahl 4% der Wählerstimmen. Damit kann die Gruppe 3 Abgeordnete ins Europaparlament schicken. Zum Leidwesen der rechtspopulistischen Partei Vox, die derzeit drittgrößte Partei im spanischen Parlament ist. Hans-Günther Kellner ordnet ein.
Noch in der Wahlnacht ließ Luis Pérez seiner Euphorie freien Lauf. Ministerpräsident Pedro Sánchez werde er ins Gefängnis schmeißen, sagte der Politiker, der sich selbst Alvise nennt und dessen Wahlgruppierung gerade 800.000 Menschen ihre Stimme gegeben hatten. Die parasitäre Kaste, die sich links oder rechts schimpft, hat Spanien an ausländische Interessen übergeben. Die Fiesta ist zu Ende, wir sagen basta. Se acabó la fiesta, die Fiesta ist vorbei, so nennt der 34-Jährige seine politische Gruppe, die noch keine Partei ist. Er spricht von einer vermeintlichen Party, die Spaniens Politiker und Kriminelle angeblich feiern würden. Die Medien rechnen ihn darum dem rechtsextremen Spektrum zu. Die spanische Tageszeitung El País hat ihn nach dem Wahlerfolg interviewt. Sie haben mich nicht nach meinem Wahlprogramm gefragt, protestiert Pérez am Ende des Gesprächs, woraufhin der Journalist von El País antwortet, ich kann Sie nicht nach einem Programm fragen, das nicht existiert. Sie sind ohne Wahlprogramm angetreten. Fragen Sie mich doch jetzt, sagt Pérez. Der Journalist wendet ein Wahlprogramm sei eine Verantwortung gegenüber den Wählern vor der Wahl. Pérez unterbricht wütend, das ist eine Lüge. Der spanische Politikwissenschaftler Guillermo Fernández Vázquez von der Madrider Carlos III Universität erforscht schon lange die extreme Rechte und hält diesen Teil des Interviews für besonders relevant. Klar, wenn du kein Programm hast, kannst du in jedem Interview etwas anderes erzählen. Du kannst dir Forderungen während des Gesprächs ausdenken. Du kannst Dinge hinzufügen, die dir gerade so einfallen. Das gibt dir eine enorme programmatische Elastizität. Vor allem junge Männer haben den vollbärtigen Politiker gewählt, sagt der Politologe, Frauen hingegen weniger. Eine Grundlage seines Erfolgs seien erfundene Nachrichten. So wurde Luis Pérez verurteilt, weil er erklärt hatte, der ehemaligen linken Madrider Bürgermeisterin Manuela Carmena sei während der Pandemie eines der damals knappen Beatmungsgeräte geliefert worden. Eine frei erfundene Behauptung fand ein Gericht. Der Politiker ging in Berufung.
El mensaje
mit seinem Antifeminismus und seinem ganzen Diskurs ist er klar der extremen Rechten zuzuordnen. Er behauptet, Spanien steuere auf eine Diktatur zu, Spaniens Regierung sei autoritär. Er gewinnt damit Sympathien auch von Leuten, die die rechtsradikale Vox zum Beispiel nicht wählen würden. Das ist wichtig. Sein Diskurs gegen das Establishment findet zwar Beifall, allerdings hat es Pérez selbst zunächst auch als Mitarbeiter konventioneller Parteien versucht. Er setze in seiner Kommunikation vor allem auf soziale Netzwerke, auf junge YouTuber, erklärt Politologe Fernández, in denen sich der Politiker damit brüstet, im Alter von 16 Jahren die Schule abgebrochen zu haben, weil man dort ja sowieso nichts lernen würde. Der Politikwissenschaftler sagt, mich interessiert, wie die Leute in die Richtung rechtsextremer Positionen abdriften. Da gibt es YouTuber, die erstmal ganz ideologiefrei sind. Aber hier und da äußern sie sich antifeministisch. Sie werden dafür kritisiert und erhärten ihre frauenfeindlichen Botschaften. Die Zahl ihrer rechten Anhänger nimmt zu. Und weil sie mit diesen Kanälen ihr Geld verdienen, rutschen sie immer mehr in den rechtsextremen Raum ab. Denn von diesem Antifeminismus leben auch Vox, aber eben auch Luis Pérez Alvise. Der Politologe ist sich sicher, dass Luis Pérez auch bei spanischen Parlamentswahlen erfolgreich wäre. Allerdings steht der nächste turnusmäßige Urnengang in Spanien erst in 3 Jahren wieder an.
Hans-Günther Kellner berichtete. Das war Europa heute. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Am Mikrofon war Clara Hoheisel.